Hi, ich bin Christian Simon Winzertitsch und das ist Wieso, Weshalb, Album. Das ist der Podcast, bei dem ich mich mit österreichischen Bands über ihre aktuellen Alben unterhalte. Und heute für die Jubiläumsfolge Nummer 10 habe ich die Band Naps zu Gast. Matthias und Stefan von Naps sind da und wir reden über ihr aktuelles Album Common Life. Und ich würde sagen, leg mal los. Viel Spaß bei Folge Nummer 10 von Wieso, Weshalb, Album mit Naps.
Hallo.
Hallo. Das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Das wäre eigentlich vielleicht schlau gewesen, wenn ich das bisher schon gemacht hätte, damit man die Stimmen zuordnen kann. Mhm. Also ich habe jetzt zwei Drittel der Band Naps da. Stellt euch mal vor, wer ihr seid und was ihr macht in der Band.
Ja, ich bin der Matthias. Ich spiele E-Gitarre und singe zum Teil.
Mhm. Ich bin der Stefan, ich spiele Schlagzeug und mache zwischen die Songs oft mit meinem Mikrofon die lustigen Ansagen.
Du machst die Ansagen live on stage, oder was?
Nein, also wir teilen sie schon auf, aber die okay. Lustigsten mache ich.
Ja, definitiv. Offiziell.
Das muss man ehrlicherweise sagen.
Ja. Also findest du auch,
finde
die lustigsten Ansagen macht. Okay, und heute nicht da ist euer
Bassist und
der Franz.
Sänger und Hauptsänger, genau.
Der ist jetzt krank geworden.
Der ist leider krank geworden, ja.
Und ihr habt gemeint, das ist auch gerade deppert, weil ihr eigentlich eine Tour anstehen habt.
Genau, morgen.
Geht morgen los.
Morgen in der Früh geht's los mit dem Flug, ja.
Ja.
Und deswegen bleibt jetzt der Franz daheim und schaut, dass er sich noch auskuriert.
Dass ja, und wie macht sie die Konzerte dann? Also eben morgen. Er schaut eh, dass
genau.
Er bis morgen
er schaut,
fit genug
er
ist, um Bass zu spielen.
Er hat gesagt, er schafft es und
okay.
Dann nehme ich ihn beim Wort.
Ja, stressig. Ich habe gesehen, ihr habt eben ein paar Termine in Bulgarien.
Mhm.
Warum Bulgarien? Ihr seid eine. So, fangen wir mal so an. Ihr seid je nach Quelle eine Wiener oder Waidhofener Band. Was ist wahr? Nötti naja. Nönn hat geschrieben Waidhofen, aber es ist halt klar, dass die Nönn immer will, dass sie aus Niederösterreich
kommen. Eigentlich
sind
wir nur zu einem Drittel aus Waidhofen.
Okay.
Also ich komme aus Waidhofen.
Okay.
Genau. Und die anderen zwei eigentlich aus Oberösterreich, aus Weiher.
Ah.
Genau, also eigentlich, okay. Mittlerweile wohnen wir alle in Wien.
Ja.
Deswegen wird das oft irgendwie, ja. Okay. Ist ja da irgendwo auf FM4 irgendein Moderator mal gesagt, die Band aus Waidhofen an der Weiher.
Das gibt's nicht,
das
oder?
Das gibt's nicht.
Ja, genau. Ja, Waidhofen an der Ips ist das, oder?
Genau.
Ja. Genau, Waidhofen ist der Ort, wo wir herkommen. Also Weiher.
Genau.
Weiher ist der Ort in Oberösterreich?
Genau.
Okay, okay. Wann seid ihr nach Wien gegangen?
Also ich bin vor 8 oder 9 Jahren zum Studieren dann nach Wien gekommen. Ich klassisch eigentlich. Und ihr ein bisschen später dann, oder?
Genau, wir 2018, genau. Wir sind dann gleich gemeinsam eingezogen in der Wohnung, ich und der Franz.
Mhm.
Genau, und jetzt?
Immer noch gemeinsam?
Nein, seit kurzem nicht mehr, seit Jänner.
Okay, warum nicht mehr?
Getrennt.
Habt ihr zerstritten oder
das darf ich nicht sagen. Nein, es war dann einfach der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so eine eigene Wohnung war mir super. Und da hat sich dann was aufgetan, die alte Wohnung von meiner Schwester mit Balkon. Und dann haben wir gedacht, die Gelegenheit nutze ich jetzt.
Okay.
Ja, bricht mir natürlich schon ein bisschen das Herz. Aber.
Ja, klar. Aber ihr, also WG für immer, das spielt selten, ja.
Ja, eben, irgendwann.
Braucht man dann was Eigenes, fix. Also ihr seid auf jeden Fall eine österreichische Band, mittlerweile eben eine komplette Wiener Band, aber ihr spielt jetzt eine Tour in Bulgarien. Warum? Wie kommt es dazu?
Wir waren letztes Jahr auf einem Showcase-Festival in Bulgarien. Im
Showcase-Festival?
Genau, also das ist,
was ist
wie,
das?
Wie, bei uns gibt es das auch, das wäre Waves. Das ist quasi wie eine große Musikmesse, wo halt an verschiedenen Standorten Konzerte sind. Und da zeigt man halt Bands, aufstrebende Bands, verschiedene Labels stehen dort quasi aus, unter Anführungszeichen.
Mhm.
Und wir sind über unser Label dorthin gekommen.
Mhm.
Und dann ist es, also es ist eben zum Connecten dort, dass man sich ein bisschen Input holt. Und da ist es dann entstanden, dass bulgarische Bands zu uns kommen und wir im Austausch dorthin für 4 Shows. Und gemeinsam mit der Mila dort vor Ort, die haben uns dann die Shows aufgestellt und das alles organisiert. Und jetzt spielen wir dort und ja, schauen sich das Land ein bisschen an.
Okay, fein. Also konntet ihr dann dort, also da, wo ihr schon mal dort gespielt habt, das war das Showcase Festival, und dort konntet ihr dann schon so wie eine Fanbase aufbauen oder so, die ihr jetzt bespielt?
Fanbase würde ich es, glaube ich, noch nicht nennen.
Okay. Nein,
vielleicht
würde ich dann auf der Tour jetzt zeigen.
Vielleicht können sich 2, 3 Leute noch erinnern.
Ja, ja, okay. Ja, aber spätestens jetzt nach der Tour gibt es dann eine Naps-Fanbase in Bulgarien.
Ja, wir haben mal lustigerweise, wir haben dann auf Instagram Ads geschalten, dort, und tatsächlich hat uns das halt einige Follower gebracht. Und ich glaube, dass in Bulgarien unsere Musik auch ganz gut ankommt, weil das halt alles nur ein bisschen eher oder die Leute, die hören, glaube ich, grungigere Musik, was halt bei uns ganz gut passt. Und ja, dann schreiben wir Leute. Also so, ist eigentlich cool, was dann wirklich Leute sich melden und sagen, hey, das ist cool.
Ja, ich habe eure Ad gesehen, jetzt bin ich Fan.
Genau, und dann hoffen wir, dass halt die Leute kommen.
Ja, zu den Shows. Ja. Wie hat es im Vorverkauf ausgeschaut?
Boah, keine Ahnung.
Okay, das haben wir eigentlich keinen Einblick, ja.
Habt ihr da ein Booking-Team und so, die sich um das kümmern?
Ja, die Mila eben jetzt in Bulgarien, die was eben mit Patrick und Simon von unserem Label connected hat. Sie macht das jetzt eigentlich alles. Okay. Also da brauchen wir uns eigentlich um nichts kümmern.
Okay. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass euer Bassist gesund genug ist, um das gut absolvieren zu können und ihr es auch bleibt und ihr eine coole Tour habt mit vielen Leuten dort.
Yes.
Wieso heißt es hier Naps eigentlich?
Das war das Einzige, wo wir uns vorher wirklich beraten haben, was wir da sagen.
Jetzt am Weg daher.
Was, also ich, nicht wegen am Bandnamen, sondern was ihr sagt auf die, auf die Frage.
Weil
die Wahrheit würde ich gerne wissen.
Ja, wir haben irgendwann dann einmal gemeint, nein, wir sagen, wenn uns das wer fragt, sagen wir einfach jedes Mal irgendwas anderes.
Okay.
Weil eigentlich, ja, es gibt nicht wirklich eine Bedeutung für den Namen.
Ja.
Also die Wahrheit ist, das ist damals eigentlich schon vor Ewigkeiten entstanden, wie ich und der Franz in damals nur am Land angefangen haben, gemeinsam so irgendwelche richtig, richtig scheiß Demos aufzunehmen, also die was einfach nur scheiße klingen. Und dann wollten wir das aber trotzdem, weil wir so stolz waren, auf Soundcloud hochladen, dass wir das alle hören können natürlich. Und dann haben wir natürlich irgendeinen Username gebraucht für Soundcloud.
Ja.
Und das habe ich dann irgendwann einmal in der Schule gemacht. Und da habe ich gerade so diese Milka Naps am Tisch liegen gehabt. Und das hat mich dann irgendwie inspiriert und dann aus dem AI gemacht und
tada! Ja,
genau. Und schon war das Soundcloud-Profil fertig.
Und das ist jetzt die Fake-Geschichte, die ihr euch für heute ausdacht habt?
Nein, das ist tatsächlich die Wahrheit, ja.
Finde ich aber gut.
Ja.
Ist funny.
Ja.
Inspiriert durch Schokolade.
Wir haben dann mal überlegt, ob wir den Namen ändern, aber uns ist dann auch nichts besser eingefallen.
Was war im Rennen für die Änderung?
Haben wir da überhaupt schon irgendwelche konkreten Vorschläge gehabt?
Oh, also ich kann mich erinnern, einmal, das ist vor 3 Jahren gewesen, da hat der Franz doch einmal gesagt, Voodoo Mama Juju. Von
Voodoo Mama Juju.
Von dieser Office-Folge.
Ja, stimmt.
Das war dann kann mich nicht erinnern.
Der Character von der Angela, wo so ein Whodunit spielen.
Ja, okay, Voodoo Mama Juju. So ein Voodoo-Puppen. Voodoo Mama Juju. Aber du kannst dir denken, warum das dann nicht das Ende gewungen hat.
Ja.
Hat sich dann nicht so gehalten, ist auch nicht so knackig wie
so
Naps.
So schlecht ist dann Naps auch nicht, ja.
Ja,
ja, es ist schwierig, Beinamen zu finden.
Irgendwie. Ja.
Aber so, ihr macht schon lang Musik, also schon seit quasi Soundcloud noch so das Main-Ding war, wo man seine Musik hochlädt.
Ja, das
erzählst mir so ein bisschen eure Band-History.
Ja, angefangen hat es eben damals mit mir und mit Franz nur in Weidhofen, wo wir sie halt dann irgendwann über Freunde kennengelernt haben. Und ja, das war halt dann immer so, er kommt ja aus Weiher und ist einfach so immer Wochenende immer in Weidhofen gewesen, weil sie da im Nachtleben mehr da hat. Also auch nicht viel, aber mehr als in
Weiher. Ja, okay.
Und dann hat er immer bei mir geschlafen, eigentlich am Wochenende, 2 Nächte. Und dann haben wir tagsüber dann immer angefangen, irgendeine Musik zu machen.
Ja.
Und haben dort dann halt auch aufgenommen, gleich irgendwie alles so demohalber. Und wie gesagt, das klingt alles wirklich schrecklich, was wir damals gemacht haben. Aber das war nicht so die Beginne. Und da haben wir auch sehr viele unterschiedliche Sachen ein bisschen ausprobiert. Und damals auch ein paar so wirklich sehr, sehr ruhige Lieder gehabt. Und dann irgendwann, wie wir nach Wien gekommen sind, dann haben sie gedacht, wir brauchen jetzt einen Proberaum. Und dann bei einer Jam-Session in Weiher tatsächlich, haben wir dann den Stefan kennengelernt. Genau.
Jam-Session ausgemacht einfach für einen Tag, so ein bisschen gemeinsam.
Nein, das war dort in einer Konzertlocation im Bertholdsaal in Weiher, so eine Jam-Session. Und da war der Stefan auch dabei. Und er hat nämlich dann, wenn ich mich richtig erinnere, gemeint, er sucht gerade einen Proberaum in Wien. Und wir haben zu dem Zeitpunkt schon über einen Freund einen Proberaum gehabt. Und dann hat sich das so ergeben. Das war wann war das? 2019?
2018 oder? Sogar, ja.
18 sogar noch?
18 vielleicht. Also reine Zweckbeziehung eigentlich. Ja.
Wofür hast du, Stefan, einen Proberaum gesucht damals?
Also ich habe früher in Wien, wie ich nach Wien gezogen bin, in Bands gespielt. Die haben sie dann aufgelöst. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich will mehr Schlagzeug spielen. Das geht in Wien aber relativ schwierig, wenn man in der Wohnung ist. Und so E-Drums haben mich nie interessiert eigentlich. Und irgendwann haben wir gedacht, ja, schaust du, da viel haben. Das ist so frei, das ist natürlich unleistbar. Und ich weiß noch, bei der Jam-Session, wir dann bei der Bar gestanden und der Freund von mir hat gesagt, hey, die hinten, die zwei, die haben einen Proberaum, vielleicht kannst du nicht mehr dazu haben. Und ja,
dann... Also du wolltest einfach nur Schlagzeug spielen.
Ich wollte in erster Linie Schlagzeug üben und spielen.
Und dann hast du gedacht, passt, ich teile mir das, was das kostet mit denen und genau. Spiele trotzdem Schlagzeug.
Ja, nein, es war dann schon so, dass wir sagen, wir machen halt mehr.
Genau, und wir waren ja eigentlich da auf der Suche nach einem Drummer.
Okay.
Zu dem Zeitpunkt, weil wir waren ja nur zu zweit und haben sich gedacht, okay, wir haben jetzt ein paar Lieder so und wir können es aber nicht wirklich proben oder spielen, weil wir halt, wie wir die Demos aufgenommen haben, halt einfach so alles eingespielt haben und wir sind beides keine großartigen Schlagzeuger und deswegen hat sich das eigentlich wirklich wunderbar ergeben.
Voll. Alles gefügt
und Schlagzeuger ist, ja genau. Ja.
Okay, und war das auch so der Punkt, wo ihr gesagt habt, ihr nehmt es so ein bisschen ernster und nehmt es gescheit auf und spielt Touren und...
Ja, von Aufnehmen und Touren war da, glaube ich, noch lange nicht die Rede.
Okay.
Also es war in erster Linie einfach einmal spielen und schauen, wie es passt.
Mhm.
Und einfach diese Lieder, die wir halt schon gehabt haben, haben wir dann ein bisschen probiert. Und dann halt irgendwann, wann war das erste Konzert mit klassischem Carina?
Diese ganzen Kettel-Shows.
2019, glaube ich, ja, wo ich da jetzt zurückdenke, das ist, ja... Weiß, ich will nicht wissen, wie das gelungen hat damals.
Gibt es Aufnahmen?
Zum Glück nicht.
Nee, ich glaube, es
alles löschen lassen.
Wirklich?
Gibt es schon ein paar Videos okay. Von früher. Ja.
Die hab ich ignoriert.
Damals in der Band gespielt, da gab es auch immer so Camcorder-Aufnahmen von den Shows. Das war auch gar nicht so gut. Das haben dann Leute auf YouTube geladen, das war mir gar nicht so recht. Gibt es auch noch irgendwo. Aber ja, es ist am Anfang auch einfach, macht einfach Spaß, so laut sein, gemeinsam spielen. Das fühlt sich irgendwie gut an, wenn man so gemeinsam Krach macht, der halbwegs Sinn ergibt und halbwegs einen Song erkennen lässt irgendwie.
Ja. Ich weiß nicht, das war das Coolste, wie wir uns zum ersten Mal dann im Kramladen gespielt haben. Das war eigentlich das Konzert vor dem ersten Lockdown, am Tag vor dem ersten Lockdown.
Mhm.
Und da habe ich zum ersten Mal einen Soundcheck gemacht mit den Drums, wo dann auch die Kick abgenommen worden ist. Und allein das, dass man mal so richtig laut ist, das war schon mega cool.
Kick abnehmen ist schon wichtig.
Ja, total. Ja,
sonst scheppert es einfach nur.
Ja.
Was und dann quasi habt ihr den ersten Gig gespielt mit einem geilen Drum-Sound und dann war Lockdown.
Dann war Lockdown.
Genau. Okay.
So echt am Tag davor, da haben dann alle zugesperrt, das war eigentlich echt voll
dort. Das war gerade an dem Tag, wo gerade halt nur Konzerte mit 100 Leuten erlaubt waren.
Mhm. Und dann gar nicht
mehr. Haben wir zum Glück kein Problem gehabt, dass wir über die 100 Leute kommen.
Na schau, Glück gehabt.
Ja, gerade halt.
Ah, ja. Okay. Wie ist dann weitergegangen? Wie habt ihr so den Lockdown und die Corona-Zeit verbracht und das nicht live spielen können?
Ja, da warst du dann mal weg, oder? Du warst dann mal in Deutschland dann?
Ah, das war noch vorher, oder?
War das vorher noch?
Ich glaube, der erste Lockdown war wirklich so, wir hätten eine Tour sogar geplant gehabt. Oder war das der zweite? Das ist dann alles nichts geworden. Es war halt mega unbeständig. Und Proberaum, es war halt so, in Corona traut man sich dann auch nicht. Also zumindest in den Anfängen war es halt nicht so klar, was jetzt das ist, oder? Und dann Proben.
Ja, da war schon eine Zeit mal nix.
Und dann haben wir einfach Songs geschrieben und weiterhin zum Fernsehen gegangen ist die Gürtelshows, die man sich halt ausmacht. Und in Weihern, Weidhofen haben wir dann gespielt.
Ja, ein Sitzkonzert in Weidhofen war auch dabei, wo der Stefan auch, du hast ja, glaube ich, Corona gehabt.
Ja.
Dann haben sie, während du live gespielt hast.
Nein, also deswegen habe ich nicht
genau, dann gespielt. Genau, dann haben wir sie einen Ersatzdrummer geholt und das war erstens Sitzkonzert, alle mit der Masken, bewegen sie komplett null und dann auch noch mit einem anderen Drummer, wo wir auch Probe gehabt haben, eine Dreiviertelstunde. Ja.
Das Sitzkonzert, das habe ich ganz vergessen gehabt. Das war eh so eine Corona-Regelung, oder?
Weil
man da irgendwie,
genau.
Weil man nicht so viele reinkriegt zum einen und weil man irgendwie besser zwischen den Sitzen Platz machen kann.
Ja, genau.
Oder so.
Ja,
und das ich kann mich auch erinnern, da war ich auf einer Show von Amanda. Kennt ihr die? Das ist eine steirische Band, die machen so psychedelic Rock irgendwie. Da habe ich auch Sitzkonzert im Chelsea.
Was?
Das war
Chelsea?
So weird, ja.
Das ist echt komisch.
Das ist das erste Mal, dass ich dort ein Sitzkonzert gesehen habe und besucht habe. Mhm. Aber schön, sie haben urschön gespielt.
Es ist witzig, irgendwie diese ganze Corona-Zeit wieder veranstaltet wurde, ist absurd. Ich weiß, irgendwann war im zweiten Lockdown, war ja beim Konzert, ich weiß nicht, wer das veranstaltet hat, aber da waren lauter Shows in diesem Etablissement da an der Burggasse. Das war in dem Buff drinnen und das dann durch diesen Raum, wo man reinschauen kann, hat das Bett in der Mitte trat und dann haben Bands da gespielt. Ich glaube, der Voodoo hat gespielt.
Ja, Faber, glaube ich, war.
Faber, ich habe Clara Lucia
da gesehen. Das hat sich da drin gedreht?
Ja, das, also das hat überall diese Kabinen, da können dann 2 bis 3 Leute rein und durchschauen durch diesen komischen, durch diese Scheibe. Und in der Mitte war halt so ein, so ein Bett, so ein sexy rotes Bett irgendwie. Und
dann das ist so ein Etablissement, das ist davor für andere Dinge benutzt worden.
Genau, und dann, sehr shady. Aber,
okay. Aber spannend. Also auch lustig, dass sich dann so aus dieser Not und aus dieser Restriktion so, so witzige Sachen ergeben, die sonst vielleicht nie stattgefunden hätten.
Also da lustig. Und irgendwie auch für die Acts, glaube ich, ganz witzig. Und natürlich, man, man ist halt abgetrennt von dem anderen Publikum. Das heißt safe quasi.
Spannend. Also da habt ihr dann... am Anfang gar nichts, dann schon ein bisschen weiter geprobt und auch so gut es ging wieder Konzerte gespielt.
Naja. Genau, ja, und dann sind auch ein paar Lieder entstanden in der Zeit, die was dann schlussendlich eher aufs Album auch gekommen sind. Genau. Aber es ist wirklich dann, ja, da war ein bisschen ein Loch drinnen, wo nicht so viel passiert ist, leider. Ja.
Das Label haben wir dann gefunden in der Zeit, glaube ich.
Stimmt, genau. Das war eigentlich auch noch, das war kurz bevor du in Deutschland warst, gell?
Ja.
Ja.
Wie ist das, die Zusammenarbeit mit dem Label entstanden? Seid ihr auf die zugekommen? Habt ihr irgendwann euch gedacht, ah, ein Label haben wäre cool?
Ja.
Genau, wir haben einfach dann sämtliche Labels ausgeschickt, unsere Demos, und die sind dann angesprungen und dann, ja, haben wir das gemacht mit denen.
Ich glaube, also mittlerweile habe ich so ein bisschen eine Vorstellung, aber ich glaube, so für die meisten Leute, die jetzt nicht Musik machen oder so, die haben eigentlich gar keine Vorstellung davon, was ein Label eigentlich ist. Was genau machen die eigentlich für euch?
Ja, in dem Fall ist es, übernehmen sie auch die Produktion zu einem da. Also das war auch bei uns am Anfang so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, könnt ihr das aufnehmen, das, was wir machen?
Bis dahin habt ihr eben demomäßig mit ein paar Mikros im Proberaum aufgenommen.
Ja. Und ja, da geht es sehr viel einfach darum, dass sie die Musik an die an verschiedenste Medien bringen, so, die machen halt diese Presseaussendungen, und dass die Musik halt irgendwie an die Leute kommt, quasi. Und natürlich auch übernehmen die das mit Zusammenarbeit mit dem Vertrieb, dass alles irgendwie auf Spotify kommt, auf die ganzen Streaming-Plattformen, dass man die Musik auch wo kaufen kann.
Genau. In die Radios auch. Ich habe euch ja auch über das Label quasi kennengelernt, dann ist immer urschön ein Foto dabei und ein Pressetext und so. Und damit das alles schön ausschaut und an die richtigen Leute kommt. Und an den richtigen Plattformen.
Ja.
Okay, dann habt ihr euch Label gesucht, dann war schon so ein bisschen Idee-Album da, oder?
Ne, wir haben zuerst 2 Singles rausgebracht und dann war die Frage, okay, jetzt machen wir ein Album oder 3 Singles. Und dann ist überlegt worden, weil das Label ist ja auch dazu da, die kennen sie aus, was gut kommt, was gut passt jetzt quasi, und die waren, da ist auch die Frage jetzt kommen, ob es ein EP wird oder ob es ein Album dann wird. Und ich glaube, wir waren sehr am Album, weil es einfach cool ist, wenn man dann wirklich was in der Hand hat, und das ist halt schon groß. Und dann haben wir sich einfach auf das Album geeinigt, sozusagen. Wir haben dann lustigerweise alle Songs aufgenommen bei uns im Proberaum, und es war schon alles fertig, ziemlich zumindest, noch nicht gemixt, aber zumindest die Aufnahmen waren da. Und irgendwann haben wir dann gesagt, nein, wir verwerfen das alles wieder, nehmen es nicht mehr auf, weil wir nicht ganz zufrieden waren damit.
Aber das wäre schon so der offizielle Recording-Prozess gewesen. Also das war schon so, wir nehmen jetzt die Songs auf fürs Album.
Ja, also zuerst Demos, und dann haben wir wirklich gesagt, okay, wir machen jetzt die Aufnahmen, wir schauen, dass das cool passt. Wir haben dann gute Mikros ausgepackt fürs Drumset und eigentlich alles schön eingespielt.
Genau, haben dann eh schon einiges gemacht, und dann ist eben ein Produzent auf uns zugekommen, der Stöckholzer Jo. Und der hat eben dann gemeint, so, er darf das voll gern machen, das Album. Er hat da irgendwie auch schon sehr konkrete Vorstellungen, wie es angeht, wie es machen wird. Und genau, und dann haben wir quasi das mit ihm gemeinsam gemacht.
Okay, und beim ersten Aufnahmedurchlauf habt ihr dann einfach so die Hoffnung gehabt, mit dem Video wird es noch besser, oder hat euch das Ergebnis nicht gefallen?
Na, beides. Also das Ergebnis hat uns nicht wirklich gefallen.
Ja.
Und der Jo und auch der Patrick Tilt, der da auch mit gemixt hat und mitproduziert hat, die waren dann der Meinung, ihr seid halt live super. Oder zumindest live kommt eine ganz andere Energie. Also wenn sie es jetzt nacheinander aufnimmt, ihr müsst es doch alles einfach live einspielen.
Und okay, erster Durchgang war quasi Track für Track. Erstmal genau, die Drums aufnehmen, dann Bass dazu, Gitarre,
Vocals. Man muss ja sagen, eben die eigenen Aufnahmen, das war auch bei uns im Proberaum und dass du wirklich vor allem schöne Schlagzeugaufnahmen zusammenkriegst, ist nicht so leicht. Und der Jo hat eben gemeint, nein, wir fahren dann wirklich in ein Studio, wo das dann wirklich alles einfach nur sauberer klingt. Vor allem im Schlagzeug in einem schönen Raum macht jetzt schon nochmal einen großen Unterschied.
Und jetzt gemeint, der Input war dann auch, ihr sollt das quasi live als Band einspielen.
Genau.
Das finde ich lustig, dass ihr zuerst im Proberaum Track by Track aufgenommen habt und dann im Studio quasi im Live-Setting. Funny. Aber wie war das dann?
Das war ziemlich cool. Also das Studio war wahnsinnig schön. Das war das Schall- und Warnstudio in Feldkirchen, glaube ich. Also ein Riesenraum. Super ausgeschaut, auch mega Drums und alles drinnen. Und wir haben zuerst eine Demo zum Klick eingespielt mit Gesang. Und dann dazu nur mal richtig. So wie das in Erinnerung zumindest. Und da nimmst du halt verschiedene Takes auf. Das hat halt den Vorteil, dass es wirklich cool klingt und die Energie da ist. Der Nachteil ist halt, wenn sie einer verhaut, dann ist halt alles weg so. Und dann haben wir da alles ausgecheckt, gepegelt, mal aufgebaut. Die Amps waren draußen, damit du nicht so viel Bleed hast, damit die Drum-Mics jetzt nicht die ganzen Gitarren und so aufnehmen. Und Instrumentals sind dann alle eingespielt worden. Innerhalb von 3 Tagen, glaube ich, haben wir das geschafft.
Das ist
und
schnell gegangen.
Zum Schluss halt noch Vocals und so Dubs, also so extra Sachen wie noch ein paar Percussion-Elemente oder irgendwelche Zweitrittstimmen.
Einfach so Details und Doppelungen halt dann noch extra dazu, aber so im Kern, so wie ihr im Proberaum stehen würdet oder auf der Bühne und den Song performen würdet.
Ja.
Findet ihr, war das ein guter Input?
Ich bin ein bisschen zwiegespalten.
Okay.
Muss ich sagen. Also ja, ich finde eben so, ja, diese Live-Energy ist schon wichtig, aber ich habe schon das Gefühl, dass es dann irgendwie zum Teil einfach, man hätte es ein bisschen sauberer dann schon noch zusammenbringen können, wenn man es einzeln eingespielt hat, hätte. Aber ja, es ist voll schwer zum Sagen, weil es gibt immer irgendwas, was man auszusetzen hat. So, ich glaube, es ist ganz egal, wie es klingt, du wirst nie zu 100% zufrieden sein. Und deswegen bin ich jetzt momentan so, halt, ja, das war das, das haben wir so gemacht und ich bin jetzt zufrieden damit und dann kann man ja fürs nächste Mal vielleicht einmal was anderes ausprobieren. Wir sind ja jetzt gerade am Überlegen, dass wir es einfach mal ausprobieren, jetzt bei einem Song, den wir jetzt gerade aufnehmen, einfach mal, dass wir es probiert haben, selber im Proberaum einfach alles overdubben quasi, einfach nur um zu sehen, wie funktioniert das, dass wir das auch mal gesehen haben. Und dann kann man irgendwie entscheiden, was hat sich besser angefühlt.
Ja, also ihr probiert jetzt als nächstes quasi diesen Spur für Spur.
Genau, wir werden es zumindest mal bei einem Song probieren und dann einfach entscheiden, was funktioniert besser.
Und dass ihr es im Studio so macht, ist keine Option?
Ja, doch, aber wir haben jetzt gesagt, wir probieren es einfach mal selber und einfach nur schauen wir mal, wie wir es selber hinkriegen.
Ja, ist auf jeden Fall günstiger dann.
Ja, ist auf jeden Fall.
Ja. Okay, aber worüber wir gerade geredet haben, wo ihr quasi roh und live aufgenommen habt, das war euer erstes Album Common Live. Ich glaube, ich habe gesehen, ihr habt es über Crowdfunding finanziert.
Ja.
Komplett?
Man kann sagen, komplett eigentlich, ja. Also das Ziel waren, was haben wir das Ziel gehabt, 7.000 Euro?
Nein, 9.000
Euro, genau. Und das hat eigentlich alles abdeckt. Man muss dazu sagen, das Studio war richtig günstig zu dem Zeitpunkt noch. Und dadurch, dass das der Patrick und der Jo für uns halt gemixt und gemastert haben und aufgenommen haben, was halt quasi auch Freunde von uns sind und wir bei dem Label sind, ist jetzt auch nicht der Standardpreis gewesen, den man normal zahlt fürs Mixen. Aber diese ganzen Geschichten wie dann wie Merch produzieren und diese ganzen Sachen, das ist ja extrem viel Kohle, die da eigentlich noch rund um so ein Album-Release kommt. Das ist eigentlich abdeckt worden von den 9.000 Euro. Pretty much.
Voll gut. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesehen, auch bei österreichischen Bands, dass die da zum Teil oder ganz über Crowdfunding finanzieren. Ich finde erstaunlich, dass ihr das geschafft habt und das Ziel erreicht habt, obwohl eigentlich noch nicht mal ein Album da war. Also so eigentlich eine Band mit noch wenig Material, das man sich anhören kann. Also ihr habt schon anscheinend trotzdem schon treue Fans, die Bock auf mehr Musik von euch haben.
Ja, ich glaube, dass es uns doch jetzt schon relativ lang gibt und glaube ich einfach, dass wir einfach schon auch viele Leute kennen.
Mhm.
Und ja, also ich finde, wir sind glaube ich trotzdem alle drei noch komplett überrascht und voll dankbar, dass das so gut funktioniert hat. So eigentlich vor allem nicht funktioniert das mit dem Crowdfunding, sondern dass sie da automatisch einfach so viele Leute gefunden haben, ohne dass man da jetzt irgendwie zittern muss, geht es sich aus oder nicht.
Mhm.
Es ist wirklich sehr, sehr schön.
Und wie funktioniert das genau? Kann man da, ist es einfach, man spendet und dafür kriegt man irgendwann ein Album von seiner Lieblingsband oder habt ihr so Goodies ausgetauscht dafür oder wie wird das funktioniert?
Ja, also wir haben verschiedenste Goodies dann angeboten. Es gibt natürlich die Platte, dann gibt es Shirts und dann gibt es ein paar lustige Preise sozusagen, zum Beispiel einen Kochkurs hat eine Person gekauft.
Bei wem?
Bei uns.
Okay, bei allen dreien.
Ja, genau.
Habt ihr den schon, hat das schon stattgefunden?
Das hat leider noch nicht stattgefunden. Also Magdalena, falls du das hörst, wir werden uns bald einen Termin ausmachen. Nein, oder was hat es nur gegeben? Getan, Stunden-Lessons oder Drum-Lessons. Ich glaube, beim Franz hat man eine Blume ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer malen können.
Oder ihm eine Blume ins Schlafzimmer.
Ja, genau. Also der hat so eine Blumenwand und da kann man dann mit Ölfarben drauf malen.
Geil.
Verschiedenste lustige Sachen in erster Linie. Skate-Session.
Skate-Session haben wir gehabt.
Zum Ergeben. Ich glaube, also Grip-Tape für Skateboards. Das müssen wir übrigens noch machen.
Das müssen wir noch machen, ja. Das die oberste Schicht vom,
genau, dieses,
vom Skateboard, die also an den Schuhen haftet dann quasi.
Genau, okay. Ja.
Das müsst ihr jemanden noch auf Skateboard drauf machen.
Also wir wollten es, also werden es selber designen, irgendwas.
Mhm.
Da gibt es auch so eigene Stifte, wo man da was drauf malen kann.
Okay.
Genau, wir müssen uns nur was überlegen.
Okay, ja, da habe ich auch in den Songs teilweise schon vernommen, dass Skaten ein Thema für euch ist. Habt ihr schon immer seit jungen Jahren gemacht?
Ja.
Ja. Schon.
Ich fand das immer so cool damals, ich konnte es nie. Ich habe die Kids, die geskatet haben, fand, das waren immer die allercoolsten für mich. Hat sich das auch so angefühlt aus der Sicht von jemandem, der es gemacht hat?
Nein, also vielleicht schon. Ja. Es kommt drauf an, wo man fährt.
Mhm.
Aber ich war eigentlich eher meistens der Schüchterne, der da am Park kommt und dann sind die ganzen wirklich coolen Skater dort und Skaterinnen und dann traut man sich fast nicht fahren.
Mhm.
Aber was ich in dem Ganzen cool gefunden habe, war erstens der Sport natürlich und zweitens das ganze Drumherum, also eben die Musik, wie man sie anzieht.
Mhm.
Ja, und so, dass jeder so ein bisschen seinen eigenen Stil hat. Ist ja sehr ähnlich zur Musik eigentlich.
Mhm.
Also kann man ja nur weniger Kohle dahinter.
Aber ja, und es ist so schön, weil das eigentlich ja so ein richtiger Individualsport ist, aber trotzdem hast du diese Community immer auf dem Skatepark. Und deswegen ist es irgendwie so eine Mischung aus beiden, weil du irgendwie so deine Freund hast, die du jedes Mal siehst dort, wo man sich gegenseitig pusht und trotzdem machst du aber eigentlich so nur für dich selber. Und ja, das ist irgendwie das Coole dran.
Aber voll, es ist auch gerade für junge Menschen eben so eben Bewegung, draußen sein. Dann, also entweder ist man am Skateplatz, aber manchmal macht man es ja auch im öffentlichen Raum.
Mhm.
Also man springt dann irgendwelche Stiegen runter oder irgendwelche
Rails entlang. Das ist ja verboten.
Rails entlang sein. Ist es verboten, ist das so?
Ich glaube schon in den meisten. Also es gibt so manche Plätze, wo es erlaubt ist, wie zum Beispiel in Innsbruck am Landhausplatz. Mhm. Aber das ist ja mittlerweile auch schon ein sehr legendärer Skatespot so in ganz Europa eigentlich. Und wo es ist dann, der was halt wirklich auch so eigentlich quasi gebaut worden ist, so dass es super zum Skaten ist. Weil also, ja, weil der kann nicht erwarten, dass dann keiner fährt, wenn er so einen Platz hinbaut. Also,
ja, okay, ist selber Schule.
Ja, aber in Graz, da haben es vor 3-4 Jahren hat eine Partei, die ich persönlich jetzt nicht cool finde, Skateboarden verboten an dem Platz, weil es gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßt. Also anscheinend ist es ein Vehikel. Und beim Skaten verlassen ja die vier Reifen einmal den Belag.
Ja.
Und das darf man nicht anscheinend laut Gesetz und auf diesem
Paragraph. Warte. Die Räder dürfen den Boden nicht verlassen.
Genau, also du darfst nicht hupfen.
Du dürftest schon im Skateboard fahren,
ja, aber
du keinen Trick
springen.
Machen.
Ja, genau. Genau. Weil das Autos dürfen ja nicht springen. Ja. Das war so eine Ausrede.
Da haben die noch nie Monster Trucks gesehen. Okay, die dürfen aber auch dort nicht fahren wahrscheinlich. Ja. Okay, also das heißt, wenn ich so Skate-Videos sehe von irgendwelchen Leuten, die Stiegen unterspringen oder so, ist dann eigentlich verboten, aber sie machen es halt trotzdem.
Ja,
es wird halt oft geduldet wahrscheinlich.
Ja.
Okay. Verletzungsgefahr ist groß beim Skaten, oder?
Ja, ich muss mal sagen, da bin ich sehr verschont geblieben bis jetzt. Also wirklich eigentlich nur so Kleinigkeiten einmal, aber nichts Gröberes.
Okay, habt ihr immer wahrscheinlich keinen Helm aufgehabt, gell?
Nein. Gottes Willen.
Ich habe gesehen, es gibt jetzt so aufsteigende Skater, weil ich kriege die Skate-Videos trotzdem noch zugespielt auf den YouTube-Shorts und so. Da gibt es immer mehr, die Helm tragen.
Ja, du, ich meine,
obwohl es voll uncool ausschaut.
Wenn es das komplett objektiv betrachtet ist, die sehr blödsinn, dass man keinen Helm aufsitzt.
Ja. Weil es passiert schon ab und zu, dass man so nach hinten fliegt und so, ist schon gefährlich eigentlich.
Ja, ich meine, wenn man jetzt wirklich so riesige Stairs jetzt springt, dann ist es eigentlich extrem blöd.
Ja, vor allem, wenn man so ein bisschen an seinem Leben hängt.
ja, schon. Wenn man jetzt so am Skatepark fährt, dann mache ich mir da eigentlich keine Sorgen.
Mhm. Ja, aber grundsätzlich ist er keine schlechte Idee. Also
fix.
Das macht schon Sinn.
Vor allem Kinder, wenn ihr gerade zuhört.
Ja.
Auf jeden Fall
schon
ein Helm.
Ja, wobei ich auch merke, so, je länger man fährt, man lernt ja auch dieses Fallen mit. So. Mhm. Und man weiß irgendwie, wie man sich verhalten muss, wenn man merkt, okay, jetzt haut es mir gleich auf die Pappen.
Ja.
Und das lernt man dann, glaube ich, auch irgendwie mit. Und die meisten Verletzungen, was ich mir erinnern kann, ist in der Anfangsphase, wo man eben das noch nicht gelernt hat, was passiert, wenn es wirklich einmal...
Also vor allem am Anfang, bis man mal so ein Gefühl hat.
Genau, dafür,
wann man die Kontrolle verliert und was man dann noch machen kann, wenn man die Kontrolle verloren hat. Ja, fix. Ich habe heute nochmal das Album durchgehört. In irgendeinem Song geht es eh um Skaten, glaube ich.
Genau.
Welcher war das?
Pop Shavit.
Ah ja, Pop Shavit. Ah ja, fix. Aber geht's um Skaten oder um das Videospielen?
Nein, es geht schon um Skaten. Also es kommt so vor, eben das Game of Skate.
Weil ich habe dann an Skate und an das Videospiel gedacht. Deswegen.
Ja. Okay. Genau, also ein Game of Skate ist so ein Spiel, das du eigentlich am Skatepark spielst mit deinen Homies, quasi, wo einer immer einen Trick vormacht und die anderen müssen den Trick dann nachmachen.
Mhm.
Genau.
Und wie sind die Regeln? Man versucht es dann so lange, bis man es schafft?
Es ist so, zuerst mal Schere, Stein, Papier, wer beginnt.
Ja.
Und dann beginnt einer, dass er einen Trick vorzeigt. Und wenn er ihn schafft, dann müssen alle anderen den Trick nachmachen.
Mhm.
Und wenn es irgendwer nicht schafft, dann kriegt er einen Buchstaben.
Mhm.
Und die Buchstaben sind eben S-K-A-T-E für Skate.
Mhm.
Und wenn du beim E angelangt bist, dann bist du ausgeschieden quasi. Genau.
Okay.
Und wenn der was vorzeigt, den Trick einmal nicht schafft zum Vorzeigen, dann kommt der Nächste in der Reihe dran.
Mhm.
Und der darf dann vorzeigen. Und dann müssen alle anderen diesen Trick nachmachen.
Und im Song schafft der Protagonist den Pop Shavit nicht.
Genau.
Ja.
Da geht es also darum, weil es halt eigentlich so einer der ersten Tricks ist, den du lernst. Aber,
Wie geht der?
Das Board dreht sich quasi 180 Grad horizontal.
Okay, also nicht so oben unten wie beim Kickflip.
Ja, genau.
Quasi so vorne, hinten.
Genau, nur so. Ja. Das ist halt eigentlich so ein, einer der...
Basic. So der dritte, vierte, den man lernt.
Genau,
okay.
Und das ist halt irgendwie das Ding an dem Lied, so dass er eigentlich alle Tricks kann, so voll die komplizierten Tricks, aber beim Pop Shavit stößt er immer auf. Deswegen verliert er immer, wenn es gegen aufs geht.
Habt ihr da auch, ist da in so einem Song dann auch so eine Tiefe drin, wie so, also
absolut.
Manchmal schafft man die schwierigen Dinge im Leben, aber so die einfachen, da haut es einen dann auf, oder ist es einfach nur ein Skate?
Also ich würde gerne sagen, dass ich mir so viel gedacht habe dabei, aber
ist einfach ein Skate-Song.
Ist einfach ein Skate-Song.
Wer Lust hat, mehr rein zu interpretieren, kann das gerne machen.
Bitte gern.
Ja. Sind wir offen. Ja.
Genau.
Was, also, okay, wir waren bei den Goodies fürs Crowdfunding. Also Skate-Sachen machen Sinn, ins Schlafzimmer was reinmalen macht Sinn, dass man das Album dann kriegt, wenn es fertig ist, macht natürlich auch Sinn. Ist ja quasi eine sehr frühe Vorbestellung.
Genau,
eigentlich.
So quasi,
Aber was hat es mit diesem Kochkurs auf sich? Kocht ihr gut? Oder habt ihr da eine Leidenschaft dafür oder so?
Also der Stefan, der hat uns auch im Studio ein paar Mal verköstigt und da muss ich schon sagen, top notch.
Was ist so dein Signature Dish?
Mein Signature Dish? Ich glaube Palak Paneer.
Palak Paneer?
Yes, das ist
das
so.
Ist Käse, gell?
Indischer Spinat mit Käse. Aber ich nehme statt dem Käse immer Halloumi.
Ja.
Weil er ist würziger und besser. Und wir haben ja in Weiher eben den Bertholdsaal und da veranstalten wir oft andere Bands und das koche ich eigentlich meistens.
Mhm.
Und das ist schon so weit gegangen, dass es einmal hat so eine Band sogar bei ihrem Tour-Report extra erwähnt, dass das so gut war.
Geil!
Ja.
Ich liebe indische Küche, ist glaube ich mein Favorite Food überhaupt.
Voll, ja.
Aber das heißt, wie heißt sie, Magdalena, die das gebucht hat? Ja, bitte mach unbedingt diesen Kurs, dann lernst du geiles Essen kochen.
Ja, das Problem ist, wir haben uns sogar letztens im Asialaden getroffen.
Mhm. Ich mit der Magdalena.
Ja, genau. Mhm. Sie wohnt klein in meiner Nähe und leider kennt sie alles, was ich vorgeschlagen hätte schon und nämlich voll überraschen. Jetzt muss ich mir das gut überlegen. Mhm. Soll ich mir ein Otto Lengi oder sowas kaufen?
Was ist der Otto Lengi, ein Kochbuch?
Es ist so dieses coole Hipster-Kochbuch, wo man sich voll viel antut, dass das dann was wird. Mhm.
Damit du irgendwas kochen lernst, was die Magdalena noch nicht kann.
Genau.
Und was dann interessant ist zum Kochkurs machen.
Genau, ich habe nämlich ein bisschen die Sorge, dass die Magdalena was wahrscheinlich ist, besser kochen kann wie ich, deswegen.
Man muss ihre Schwachstelle finden, was sie nicht kann. Okay.
Ja, und ich und der Franz kommen halt auch und dann halt so Zwiebel schneiden oder so.
Mhm. Ja.
Ja, irgendwer muss schneiden auch oder nachher abwaschen oder so.
Genau.
Ja,
du Fische.
Funny. Okay, also wir waren schon ein bisschen drin so im Songwriting für Common Life, heißt das Album. Mhm. Und du hast schon gemeint, Matthias, es ist jetzt nicht, es muss jetzt nicht unbedingt mega in die Tiefe gehen immer. Und ich glaube, Common Life habe ich auch gelesen in der Presseaussendung und so. Ich glaube, es war so auch ein bisschen der Plan, dass es so ums tägliche Leben geht und nicht um das Universum und die Welt und
genau.
Alles.
Ja, sagt eh schon der Titel eigentlich ein bisschen aus. So, es geht halt irgendwie ein bisschen darum, irgendwelche Themen halt zu finden, mit denen sie viel Leute identifizieren können, mit denen die Leute was anfangen können. Und ja, einfach auch ein bisschen so das Schöne an der Normalität ein bisschen zu sehen. So. Mhm. Weil heutzutage hat irgendwie jeder irgendwie so das Gefühl, jeder muss besonders sein und muss sich vor die anderen abheben. Und eigentlich muss es das, finde ich, echt nicht sein.
Mhm.
Also einfach ein bisschen das Schöne am Normalsein auch zu schätzen.
Ich habe heute in der Früh drüber nachgedacht. Jetzt habe ich mir gedacht, orger Zufall. Aber ich glaube, ich habe euer Album gehört und habe dann während dem Album durchhören drüber nachgedacht. War da irgendwo sowas drin wie, es ist noch nicht genug und man muss irgendwas Besonderes noch schaffen oder so. In irgendeinem Song war das, glaube ich, drin. Dann habe ich so selber drüber nachgedacht und habe mir gedacht, weißt du, von welchem Song ich rede? Keine Ahnung.
Es ist vielleicht Goodbye.
Oder war es eh Common Life vielleicht? Ist der letzte Song am Album,
oder? Ja, also
der letzte
Song heißt Goodbye, da kommt eben dieses Common Life vor.
Mhm.
Und das ist sicher, glaube ich, der emotionalste Song auf der Platte. Es geht also ein bisschen um dieses... Ich glaube, wenn man öder wird oder zumindest am Ende der 20er zugeht, dass man dann so ein bisschen in einer Sinnkrise steckt und sich jetzt so sieht in dem, okay, was mache ich, wer bin ich und ist das jetzt, kehrt das alles so, was mir passiert? Und ich glaube, in dem Song geht es da ein bisschen, also den hat der Franz geschrieben, der kann jetzt nur für ihn sprechen.
Mhm.
Aber
dann war das fix der Song, wo ich echt drüber nachgedacht habe. Ja.
Das kann gut sein, ja.
Aber es ist witzig, dass ich dann, wenn ihr auch sagt, beim nachdenklichsten Song eigentlich zum Nachdenken begonnen habe. Der Franz hat den geschrieben, der jetzt nicht da ist leider. Schreibt sie alle?
Ich weniger. Also die Gitarrengeschichten kommen eigentlich meistens von dir, die Texte kommen von Matthias und von Franz. Und ich bin dann sozusagen manchmal der Lektor.
dahinter. Ja.
Aber also Wörter rausstreichen.
Genau.
Es ist witzig, weil also beim Text, das ist, jeder Song ist da irgendwie immer dann wieder auf eine unterschiedliche Art und Weise entstanden. Also wir haben es zum Teil auch schon gehabt, dass das war auch in der Corona-Zeit, wo ich und der Franz eben dann gemeinsam in der Wohnung waren und daheim waren und nicht rausgekommen haben. Dass das dann auch teilweise schon war, so dass einer von uns den Refrain geschrieben hat und einer die Strophen, zum Beispiel auch vom Text her.
Mhm.
Und dass das eigentlich irgendwie alles so dann sehr verschwimmt miteinander.
Mhm.
Also es gibt natürlich auch die Fälle, wo einer alles macht, aber man kann das überhaupt nicht so sagen, das ist
nicht
der
so gesteuert.
Prozess gewesen für das Ganze. Und diese Lieder sind ja auch teilweise schon extrem alt. Also das Album ist ja quasi wirklich so ein Best-of der letzten fünf Jahre. Irgendwie so.
Das ist bei den meisten Bands das erste Album so. Ja. Und das zweite wird dann oft so ein bisschen konzeptiger und mit einem Plan im Vorhinein. Mhm. Aber erste ist halt oft so eine Compilation einfach.
Ja genau. Mhm.
Könnt ihr mir noch ein Wasser geben? Ich habe keins hier.
Sicher.
Ups.
Danke.
Doch, ihr bist schon. Das erste ist schon hinter mir.
Ich kann so ASMR machen.
Also habe ich mal urschön, wir haben mal eine Platte ausgepackt hier. Das hat geil gelungen mit der Folie runterziehen und so. Also Common Life habt ihr gesagt, also der Titeltrack vom Album handelt so von dieser Sinnkrise Ende 20, wo man so denkt, so habe ich eigentlich schon irgendwas erreicht und bin ich eigentlich da, wo ich sein will, bin ich der, der ich sein will. Wie alt seid ihr?
Ich bin 31.
27.
Mhm. Franz ist auch 27.
Genau.
Wo seht ihr euch da so auf diesem Spektrum? Seid ihr in dieser Sinnkrise schon drin? Wieder draußen? Noch nicht drin?
Voll hineingeschlittert. Na, bei mir ist tatsächlich, ich glaube, wie ich 27 geworden bin, da ist ja Corona passiert. Mhm. Und dann passiert halt nicht viel währenddessen, haben wir viel Zeit zum Nachdenken. Und ja, das kommt dann schon vor, dass es dann halt dann nicht so gut geht und wenn halt viel ausbleibt. Aber mittlerweile sehe ich mir eigentlich schon wieder mehr aus dem Heraußen. Mhm. Also ich glaube, aus dem Heraußen ist man dann tatsächlich nie, aber man weiß zumindest, wie man gewisse Ängste oder so, wie man damit umgeht. Mhm. Und dass man das auch zulässt. Mhm. Und dann ist das alles eh komplett relativ im Grunde. Gibt ja schlechtere und gute Tage. Mhm. Ist das bei dir, Matthias?
Ja, also für mich ist eben alles das Gefühl, so wie was ich vorher angesprochen habe, so dass man sich ja Anfang 20 irgendwie so denkt, ja, dann war man gern so dieser Rockstar und hätte gern so diese Riesenband. Und das ist irgendwie was, wo ich mir in letzter Zeit eben denke, so, das muss es eigentlich gar nicht sein. Also das Wichtigste war ja dann irgendwie einfach, dass man Musik macht, die einen selber taugt, und wenn man selber mit der Musik wirklich im Einklang ist und hundertprozentig zufrieden ist, dann braucht es das gar nicht unbedingt, dass man da jetzt irgendwie groß berühmt wird dadurch. Mhm. Also das habe ich früher immer das Gefühl gehabt, dass das irgendwie so notwendig ist, aber eigentlich macht das dann gar nicht, also das ist nicht das, was dich dann glücklich macht, glaube ich. Mhm.
Ja, soll der Prozess soll Spaß machen und das gemeinsam Musik machen, und wenn sich das auch so nebenher quasi als Hobby mit Freunden gemeinsam verwirklichen lässt, dann hat man das ja auch.
Genau, und so, wenn es wer hört dann nachher, dann ist das zwar voll schön, aber es ist keine Notwendigkeit.
Ja. Mhm. Ich habe in letzter Zeit auch viel drüber nachgedacht, weil ich hatte eigentlich auch so ziemlich während der Corona-Zeit auch so eine tiefere Sinnkrise, bin auch da eigentlich so 30 geworden. war dann so ein, zwei Jahre wahrscheinlich sogar ziemlich depressiv und mir ist richtig scheiße gegangen. Ich habe sowas noch nie erlebt in meinem Leben. Und jetzt im Nachhinein, also jetzt bin ich so voll raus wieder, bin urglücklich, bin so erfüllt wie noch nie in meinem Leben.
Voll gut.
Ja, voll. Mega. Und ich frage mich aber jetzt im Nachhinein so, wie viel davon hatte damit zu tun, dass man einfach so in der Corona-Zeit viel zu viel Zeit hatte, über sich selbst nachzudenken.
Ja.
Also ich habe mittlerweile das Gefühl, dass es mir besser geht, je weniger ich drüber nachdenke, wie es mir geht. Und einfach Sachen mache, eins nach dem anderen, eher lebe, als drüber nachzudenken, wer bin ich eigentlich und was tue ich eigentlich.
Ja.
Ist das verständlich irgendwie?
Ja, ja. Kann so das einfach absolut noch vollziehen.
Rausgehen und man selbst sein, statt zu Hause sitzen und überlegen, wer bin ich.
Ja.
So.
Das trifft es eigentlich sehr schön. Ja.
Voll. Ich glaube auch, dass das ganz gut ist, wenn man gewisse Sachen nicht zerdenkt. Oder beziehungsweise wenn man sich nicht zu sehr in gewisse Ängste oder Sorgen reingibt. Es ist, glaube ich, schon zu wichtig zu wissen, dass man sich überlegt, okay, woher kommt es?
Ja.
Und was kann ich da machen dagegen? Aber gerade in Corona, wenn es dann wirklich nichts zum Ablenken oder zum wirklich aktiv machen gibt, dann strudelt man da so rein, glaube ich. Und dann ist das so eine Spirale. Und das kann ganz gefährlich sein, glaube ich, wenn man dann das zu sehr zulässt. Und wenn man dann einfach Sachen macht, die einen gut tun. Also gesunde Sachen, die einen gut tun.
Ja, die einem auch langfristig dann, gut tun.
Genau,
nicht
genau.
Im Moment.
Ja. Sei es jetzt Bewegung oder Musik oder keine Ahnung.
Voll, ja.
Halt, bevor man jetzt da ständig aufs Handy schaut und irgendwie 500 Reels schaut, die man dann vergisst. Ist so vermeintlich okay, aber ja, also nicht. Aktiv sein, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Ich glaube auch. Ich merke auch jetzt so, eben, du sagst, macht schon Sinn, rauszufinden, was ist eigentlich los. Das mache ich auch meistens, aber manchmal hat man irgendwie so einfach so einen scheiß Tag oder ist so gestresst oder ängstlich oder traurig und es hat jetzt gar keinen offensichtlichen Grund, und selbst wenn man urviel drüber nachdenkt, man kommt nicht drauf. Und dann tut es mir gut, wenn ich dann zum Sport gehe. Und dann gehe ich danach wieder heim und es ist einfach weg.
Voll.
Und vielleicht komme ich zwei Wochen später drauf, was mich eigentlich gestört hat, aber wenn ich jetzt mich hinsetzen würde und ewig drüber nachdenken, würde nicht gut tun. Ja, und ich glaube, das ging halt bei Corona nicht so gut, dass man halt dann rausgeht und was macht, um sich besser zu fühlen irgendwie.
Ja, na, sicher. Ja, eben, man sitzt dann eben da, wie du schon gesagt hast, schaut dann diese Reels und da fühlst du dich nachher, dann ist es nur so eine schnelles Ignorieren von dem.
Ja.
Und ja.
Bringt nichts. Und ich finde, so allein kann man sowas auch nicht irgendwie handeln. Also man braucht dann, wenn man dann dran arbeiten möchte, glaube ich, einfach wen, dem man das erzählen kann. Oder, oder sei es jetzt die Partnerin, der Partner, Therapeut oder wo Freund, so, dann geht es besser. Aber so allein finde ich schwierig. Also geht einfach nicht, finde ich.
Ja, vielleicht so mit so einem Journal oder sowas. Aber man braucht so irgendeine Routine, dass man es halt macht. Man setzt sich halt auch nicht zu Hause in den Sessel und ist so, okay, jetzt denke ich über mein Problem nach und löse es und sitzt dann einfach still da und rechnet durch.
Ja.
Und
das passiert eben in der viel. Corona-Zeit, was schreibst du da ein in dein Tagebuch?
Ja. Heute wieder nichts Arsch. Passiert. Ja. Wieder nichts, wieder Arsch.
Wieder 15.000 Infektionen. Wieder. Wow.
Okay.
Wow, froh, dass das vorbei ist, echt.
Wirklich, es war, ich habe es am Anfang super cool gefunden, weil ich eigentlich so ein bisschen, ich war immer eher introvertiert und eher immer, ich habe gerne Ausreden benutzt, um irgendwo nicht hingehen zu müssen, um mit Leuten zu interagieren, und das war in der ersten Zeit mega cool. Es war das Paradies, ich habe einfach immer gesagt, na, ist man nicht sicher genug gegen Corona und so, ich bin da eher vorsichtig. Und dann aber mit der Zeit habe ich für mich festgestellt, dass ich das doch auch brauche, das Soziale, und dass ich doch auch mit anderen Menschen zu tun haben muss und dass mir voll was fehlt, wenn ich das nicht habe. Und habe dann dadurch auch begonnen, so aktiv daran zu arbeiten, dass mir, dass ich einfach nicht so Schiss habe vor Social-Situationen oder vor neuen Menschen oder so oder vor Leute kennenlernen. Und jetzt liebe ich es total.
Nein.
Also es ist so, ich glaube, ich habe mir einfach immer nur eingeredet, dass ich introvertiert, schüchtern bin und so.
Ja, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das viele Leute machen. Einfach weil das...
Ja, weil das im Endeffekt... Das ist so dieser easy way out. Das irgendwie
ja, sagst, voll. Ja. Nein, ich brauche das gar nicht.
Ja, ja,
ich will
ja,
das gar nicht.
Genau, ja.
Und da mal so hinterfragen, wie oft mache ich das eigentlich bei Sachen, die mir in Wirklichkeit wichtig wären und die ich eigentlich gern machen würde.
Ja.
Und ich finde auch so dieses Socializing und so ist auch was man lernen kann.
Voll. Auf jeden Fall.
Da musst du nicht damit geboren sein.
Ja.
Oh, jetzt sind wir abgedriftet. Weil,
ja.
Es ist doch tief geworden.
Ja, sein musikalisch hat null Deep, aber als Person.
Aber drüber reden kann man dann lang. Ihr habt ein Feature auch drauf auf dem Album, das Kicking Habits mit Ivory, oder?
Ja.
Wer ist Ivory? Wie seid ihr zu ihr gekommen?
Das ist die Verena Koppendorfer. Wo haben wir die kennengelernt?
Ne, die Verena, es war so, sie ist ja aus der Schäbser Gegend.
Ja,
ich weiß nicht genau wo. Das ist ja nicht so weit weg.
Steinerkirchen, oder?
Steinerkirchen, glaube ich. Ist nicht so weit weg von
mir. Jetzt kommt jetzt.
Wir haben uns aber davor nie wirklich gesehen und dann hat es vor 2 Jahren, glaube ich, hat das Label eine Residency gemacht. Also da hat es die ganzen KünstlerInnen, die beim Label sind oder da im Dunstkreis, haben es eingeladen auf einen sehr feinen Weinhof in die Steiermark, im Vulkanland. Und da waren wir dann 3 Tage lang und haben Musik gemacht. Einfach die ganzen Gruppen durchmischt. Dann hat es so vormittags, nachmittags Sessions gegeben, wo halt Songs geschrieben werden. Die waren dann immer ProducerInnen dabei. Und da war die Verena auch dort, über irgendeinen Connect. Und wir haben sie eigentlich sehr gut dann verstanden. Und ist halt dann immer so ein bisschen die Freundschaft so gewesen. Und dann wollten wir halt für den Song ein Feature haben und haben dann zuerst bei wen anderem angefragt. Das ist dann nichts geworden. Und irgendwann war dann die Idee, hey, die Verena, die kann doch mega gut singen.
Ja, und eigentlich
und haben, das wir
super gesagt, cool.
haben wir eine
Classy von Anfang an, das ist eigentlich so schön harmoniert.
Ja,
cool.
So weil wir sie gut verstehen.
Ja.
Und die hat sofort Bock gehabt und das war richtig cool mit ihr arbeiten, weil sie einfach so, sie ist einen Tag ins Studio gekommen und hat sich den Song vorher angehört und die hat es sofort komplett genailed. Also es war echt lässig, die hat das irrsinnig gut
sehr
drauf.
Professionell. Ja.
Und macht sie sonst ähnliche Musik wie ihr oder kommt das aus einem anderen Eck?
Ist sie ein bisschen ruhiger. Also sie hat schon auch mehr gemeint, so sie da irgendwie gerne jetzt in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung gehen, ein bisschen mehr Gitarrenmusik oder ein bisschen schnellere Sachen auch. Aber grundsätzlich so, was bisher gemacht hat, ist eher auf der ruhigeren Seite. Aber man merkt schon, sie probiert da irgendwie auch sehr viel aus, gerade glaube ich, in andere Richtungen.
Cool. Ihr seid ja, wo würdet ihr euch sehen, genremäßig angesiedelt? Ihr habt vorher gemeint, die Bulgaren sind Grunge-Fans, das heißt, seid ihr so, würde ich es ein bisschen als Grunge-Band sehen?
Ja, Grunge.
Da gibt es ein paar Begriffe, weil man, das ist ähnlich wie mit dem Bandnamen, da haben wir schon überlegt, okay, wie heißt jetzt das Ding? Und ich glaube, die Sachen, die gefallen sind, waren Power-Pop, Indie-Grunge, Indie-Punk, solche Sachen, es ist schwer, das zu sagen, weil ich finde, manche Songs sind eher ein bisschen poppiger sogar, manche sind richtig heavy, manche sind ein bisschen punkiger, aber für mich ist der gemeinsame Nenner einfach auch von der Attitude ein bisschen der Grunge.
Mhm.
Also, jedes Mal, wenn wir gefragt worden sind im Albumprozess, wie wir den Sound wollen, ist eigentlich immer das Wort dreckig gefallen.
Ja.
Und ja, Grunge ist halt für mich so die dreckigste Musik auf eine coole Art.
Mhm.
Aber
ja, irgendwo da dazwischen.
Ja.
Zwischen Indie, Punk und Grunge.
Mhm.
So, ja.
Können auch einfach nur Alternative Rock sagen.
Das ist halt einfach Musik. Hörst du halt an.
Ja.
Und
nein, ich finde das immer extrem schwierig. Das irgendwie, ja,
fix. Ich finde, das müssen auch eigentlich Bands gar nicht selber machen, dass die finden, das macht dann auch vielleicht zu nah dran. Vielleicht macht das mehr Sinn, wenn das entweder jeder für sich oder halt die Fans dann.
Ja.
Das, was die meisten Fans sagen, das
kann ich dann. Ja, genau. Die können auch Abstimmung machen oder so.
Aber ja, dreckig hört man auf jeden Fall am Album raus. Ich finde es eben, es sind so oft die Gitarren so ein bisschen schief und so, und so ein bisschen dahin.
Knudelt.
Dahin knudelt, genau. Und jetzt, wo ihr mir erzählt, dass ihr quasi eigentlich gar nicht vorhattet, das live einzuspielen, jetzt frage ich mich, wie viel davon ist einfach der Sound, den ihr wollt, und wie viel davon kommt aus diesem Live-Setting? Und jetzt bin ich urgespannt, das nächste Zeug zu hören, das anders aufgenommen ist.
Ja, also es ist eben, das ist eben schon ein großer Punkt, wo ich im Jo extrem recht geben muss, eben so dieses. Wenn man es live spielt, dann spielt man es immer anders. Also da gibt es nicht auch, also es gibt schon so diese Gitarren-Riffs, die was immer gleich sind, aber es ist trotzdem immer anders.
Mhm.
Und das ist halt schon der Punkt so, wenn wir es jetzt overdubben, dann sitze ich mir, glaube ich, schon zu viel hin und überlege mir dann, so und so spiele ich, obwohl es eigentlich viel lockerer und authentischer kommen wird, wenn du einfach sagst, ey, ich spiele es einfach jetzt so ein paar Mal und schau einfach, was passiert.
Also beim Track für Track ist eher Gefahr, dass so der Perfektionismus kickt dann.
Ja, und ja, dass man sich dann schon fast zu viel überlegt zum Teil und dann eben so dieses Ding verloren geht, dass es so, ja, einfach manchmal auch ein bisschen so irgendwie dahin und das ist, glaube ich, schon, ja.
Ich finde, es macht es auf jeden Fall ein bisschen unique im Sound. Eben, bin dann gespannt, wie viel davon bleibt, wenn man Track und wie sehr es dann anders klingt oder vielleicht auch nicht.
Ja, man muss da irgendwie sicher einen guten Mittelweg finden zwischen dem.
Was würdet ihr sagen, sind so eure Influences oder so die Bands, mit denen ihr aufgewachsen seid und von denen ihr so was mitgenommen habt?
Also ich habe ganz früher, beziehungsweise wie ich musikalisch sozialisiert worden bin, so in der Teenagerzeit, extrem viel Queens of the Stone Age, Foo Fighters, solche Sachen gehört. Halt auch so die, weiß ich nicht, Stoner-Rock-Sachen. Und dann auch Prog-Rock später, mehr so Tool, was jetzt eigentlich gar nicht das ist, was ich jetzt her, wobei Queens of the Stone Age manchmal noch. Aber mir ist lustigerweise aufgefallen, nachdem das Album heraus war, ich habe gar nicht wirklich, also ich habe eher einfach die Sachen, die wir geprobt haben, gespielt. Und da ist mir eingefallen, dass eigentlich extrem viele Beats, die ich gespielt habe, intuitiv voll ähnlich zu manchen Songs, wo die Foo Fighters oder so waren. Also gerade die Sachen, die der Growl irgendwie spielt, das habe ich, glaube ich, schon so ein bisschen verinnerlicht. Oder auch Rage Against the Machine. Gibt es total viele Sachen, die sehr ähnlich sind von dem. Und ja, darum, ich glaube, so wie ich das Album sehe, aus meiner Schlagzeugperspektive, ist es vielleicht ein bisschen eben grungiger oder rockiger, wie ihr das dann vielleicht seht.
Und ja, voll. Also ja, bei mir ist es eben ein bisschen mehr dann eben auf der, nicht ganz auf der rockigen, leicht ein bisschen in die softere. Also für mich ist Blur zum Beispiel so eine riesen Inspiration schon immer gewesen. Und so Jack White, White Stripes, das ist für mich auch sowas. Da, wo vielleicht auch ein bisschen die Gitarren so herkommen, weil der auch immer so ein bisschen schräg unterwegs ist. Ja, genau. Aber so aufgewachsen eigentlich mit Papa seiner Musik. Aus den 70er. Dire Straits.
Dire Straits, ich liebe
diese ganzen Sachen.
Dire Straits haben unter den Rockfans sind gar nicht so beliebt, wie sie sein sollten, finde ich.
Ja, absolut.
Also weil es jetzt nicht Hard Rock ist oder so, aber was der auf der Gitarre aufführt,
ja, das ist
insane.
Ich habe gerade letztens auch wieder sehr viel Dire Straits gehört und da ist mir immer aufgefallen, vielleicht deswegen, dass das bei den Hardrock-Fans nicht so großen Anklang gefunden
hat. Weil es vom Sound recht clean ist.
Eben, ich wollte gerade sagen, der spielt seine Gitarre eigentlich so, dass es ganz leicht ein bisschen anzerrt, aber es klingt
und
voll clean.
Und dass das so Bombe klingt trotzdem, eben. Das ist eigentlich so die, was man so acknowledgen sollte, aber was voll. Vielleicht gar nicht so durchkommt.
Ja, das ist wirklich.
Weil es
ja,
ist halt für Menschen, die nicht Gitarre spielen, ist vielleicht so, sind so diese Metal-Gitarristen, die irgendwie spielen, eindrucksvoller.
Ja.
Aber eben, der Mark Knopfler macht eigentlich auch Sultans of Swing und das aber komplett clean. Und es klingt mega. Ich bin urgroßer Fan.
Ja. Eben, und wenn du die Gitarren halt so alt verzerrst, das kaschiert halt auch ein bisschen dein Sound und das verzeiht dann ein paar Fehler. Aber wenn du es clean spielst, da musst du schon wirklich...
Das stimmt. Mit einer starken Verzerrung kannst du die leere E-Seite spielen. Das klingt geil. Ja. Voll. Das stimmt, ja. Das war, wo ich meine erste E-Gitarre gekriegt habe. Habe ich die E-Gitarre gekriegt und einen Verstärker.
Ja.
Und ich hab halt nicht gewusst, dass es dazwischen eigentlich noch einen Verzerrer gibt. Also so ein Verzerrpedal. Ja. Ich habe mir gedacht, warum klingt das so arsch einfach? Warum klinge ich so scheiße? Und dann kommt halt auch dazu, dass ich nicht gut spielen konnte zu dem Zeitpunkt. Aber da bin ich irgendwann drauf gekommen, das muss noch verzerrt werden. Und dann Verzerrpedal kauft dazwischen und dann einfach mal BAM! Leere E-Seite da gestanden
und
im Zimmer.
Die Sonne geht geil. Auf.
Genau, ich bin der geilste Rockstar auf dem Planeten. Cool. Aber ja, Blur hast du angesprochen. Genau, das war so beim Durchhören. Ich habe mir gedacht, eben sehr, sehr unique eigentlich vom Sound, kenne ich so gar nicht. So maybe Blur. Blur würde ich hören. Das habe ich auch rausgehört da irgendwie.
Das haben wir öfters Blur oder Pavement.
Pavement war ja schon ein paar Mal.
Pavement. Pavement.
Ja.
Okay, das muss ich noch auschecken. Aber so, ja, dieses von dieses bisschen Weirde von ja. Blur auch. Da habe ich letztens gesehen, wie heißt der Frontman von Blur?
Damon Albarn,
genau. Der ist auch bei den Gorillaz.
Mhm.
Und da habe ich so ein Video gesehen, da hat der Herr zeigt, wie heißt der Song?
Clint Eastwood
entstanden ist.
Ja, das Video ist genial.
Was war das? So ein Kinderspielzeug?
Ja.
Oder was war das? So ein
Ich glaube, so ein Omnicord, oder? Ist das nicht ein Omnicord?
Glaube ich. So ein minimalistisches Instrument, genau. Wo du so ein paar Sachen machen kannst und da gibt es einfach so ein Preset, das heißt Reggae oder Chill 2 oder so und der drückt einfach drauf das Preset und macht bumm, dann, 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 dann. Es ist genau der gleiche Sound wie vom Gorillaz Song. Clint Eastwood voll. Und das finde ich lustig, wenn man halt ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, ich mache jetzt seit ein, zwei Jahren auch wieder ein bisschen Musik, nachdem ich lange nichts gemacht habe. Ich habe beim Songwriting immer, sobald, ich habe halt dadurch, dass ich hier bei 88.6 bin und auch die Musikredaktion leite, ich habe so eine riesige Music Library im Kopf quasi und kenne halt sehr viele Songs. Und bei mir passiert es urschnell, dass ich irgendwas spiele, was schon gibt.
Ja.
Und da ist man am Anfang immer so, ach scheiße, das gibt schon, ich mag jetzt niemanden off-rippen irgendwie, ich mag jetzt nichts kopieren, ich mag was Eigenes machen, es muss original sein. Und dann hörst du halt solche Geschichten, wo der einfach das Preset nimmt und singt halt drüber und das ist der Song und das ist ein Riesenhit und es ist scheißegal einfach. Das schiebt das so ein bisschen in eine Perspektive irgendwie.
Absolut, aber du musst trotzdem mal so einen Mörder-Track machen aus dem Preset.
Das schon, voll. Aber wäre nicht passiert, wenn er jetzt Schiss gehabt hätte, mal was zu übernehmen, was schon da ist.
Das stimmt.
Ja, voll. Ja. Und ich finde, das ist extrem wichtig, dass man sich ein bisschen Sachen abschaut. Jetzt vielleicht nicht eins zu eins nachspielt, aber wenn du jetzt schaust, die ganze Hip-Hop-Geschichte ist ja eigentlich auch daraus entstanden, dass Leute was klauen, oder? Mhm. Das ganze Samplen. Mhm. Oder The Prodigy, wir haben letztens ein Video gesehen, was die für Samples drinnen haben.
Mhm.
Das ist ja von allem irgendwie was zusammengeklaut. Mhm. Und dass die was Cooles machen, das finde ich auch große Kunst.
Ja, das stimmt, es ist ja nichts falsch dran, ein bisschen Inspiration. Also man kann sich absolut was anschauen, finde ich. Solange es nicht jetzt das absolut wesentliche Element vor einem Song ist, so die Melodie oder so der Gitarrenriff.
Oder halt zu viel, dass du dann den Rhythmus, die Melodie noch teilen
kannst. Ich sage immer, maximal ein Element darf man sich anschauen und das darf nicht das Wichtigste sein im Song. Dann finde ich es absolut legitim.
Weil es ist ja sowieso nicht mehr, also du kannst jetzt keine Tonfolge erschaffen, die noch niemals irgendwer gemacht hat. Du kannst ja halt so aus verschiedenen Influences was Neues zusammenbasteln, was dann so noch nie gegeben hat.
Mhm.
Ja. Aber wahrscheinlich kannst du es immer aufspalten in Elemente, die es schon mal irgendwo gegeben hat.
Ja, ist ja begrenzt, man. Es gibt 11 Noten. Im Grunde, oder? Oder 11?
Ja, also, und dann ist halt der so. Ist jeweils einmal höher und einmal tiefer wieder. Ja, fix. Aber Musik ist schon was Schönes.
Mhm.
muss man sagen.
Ja, kann man so stehen lassen, oder?
Kann man auf jeden Fall stehen lassen.
Ihr habt dieses Jahr, also ab morgen, nicht nur eine Bulgarien-Tour vor, sondern ich habe gelesen, ihr spielt auch in den USA.
Oh.
Oder ist das schon nicht mehr aktuell?
Soweit ich jetzt informiert bin, ist das abgeblasen worden.
Nein!
Ja, aber von schade. Uns eigentlich.
Von uns. Ja. Was wäre das gewesen? Ein Festival?
Genau, das Summerfest.
Mhm. Voll, das war auch lustigerweise auf diesem Showcase-Festival ist das passiert. Mhm. Da war nämlich der Booker von diesem Festival dort und hat sich das halt angeschaut. Der war dann auch bei unserer Show, weil es da gratis Getränke gegeben hat. Und der hat uns halt eingeladen. Mhm. Natürlich ohne Gage, weil als nicht amerikanischer Künstler darf man dort nichts verlangen. Da brauchst du ein Künstlervisum, Künstlerinnenvisum. Und wir haben aber gesagt, ja, cool, das machen wir. Mhm. Das klingt cool. Und dann wollten wir eigentlich nur Shows booken, weil nur für ein Konzert dort hinfliegen wäre viel Aufwand gewesen. Mhm. Und da hat sich dann einfach nicht wirklich was ergeben. Mhm. Weil in die USA dann andere Gigs spielen ohne Kohle ist halt auch schwierig. Ja. Fördersituation ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, man kriegt jetzt viel Kohle dafür. Mhm. Privat wollten wir jetzt auch nicht 1000 Euros hinlegen. Mhm. Und dann haben wir es gelassen, weil einfach zu wenig passiert ist. Es wäre zwar die Mega-Experience gewesen, aber ja, es war dann zu unstet eigentlich das Ganze.
Ja, und glaube ich, man hätte zu einstecken müssen zu dem, was wirklich dann...
Also und es ist dann auch so, also die Angst war dann auch ein bisschen da, weil unser Bekannter, die im Musikbusiness ist, gesagt hat, es kann sein, dass du nicht mehr einreisen kannst mit deinen Instrumenten.
Kann das passieren. Ist dann echt kacke, und wenn du schon super eine Tour gebucht hast. Ja.
Und ich kenne eine Geschichte von einem Freund, der hat immer in Amerika gespielt und da sind sie draufgekommen, dass er irgendwie $40 verdient hat für ein T-Shirt, das verkauft haben und dann haben sie ihn ausreisen lassen. Ja, lebenslanges Einreiseverbot in die USA. Deswegen,
das also weil er dort kein Geld verdienen darf, wenn er das
ja,
nicht
genau.
Und die haben dann mit, so anmeldet.
Irgendwie mit Social Media haben sie dann rausgefunden, dass der in der Band spielt, die dann dort in, keine Ahnung wo gespielt haben und dann gesagt, ja, schlechte.
Ja, sind ultra streng in den USA, das habe ich schon öfter gehört, dass das mühsam ist.
Okay. Also vielleicht, wenn wir mal richtig, richtig berühmt sind, dann kann es sein, aber wissen wir nicht.
Also in A2 Jahren oder so.
Genau.
Ja. Ja, es ist jetzt schon, euer Album Common Life ist jetzt schon ein paar Monate draußen. Wir haben versucht, dass wir uns gleich nach dem Release sehen, dann hat sich das, ich glaube, ich war krank beim ersten Termin, den wir gefunden hätten.
Ja, genau.
Ich glaube,
ja,
da bin ich krank geworden. Jetzt ist schon ein paar Monate draußen. Was ist so jeweils euer Lieblingssong jetzt so im Nachhinein betrachtet?
Der hat ganz kurz aufs Klo
gehen. Fix.
Du kannst dabei schon mit.
Der wird aber mein Lieblingssong.
Erzähl mal deinen.
Ja, mein Lieblingssong.
Warte mal, es ist mit. Du musst mit Gewalt. Könntest du an der Stelle auch ein bisschen lästern über die Bandkollegen?
Ja, das ist nicht so furchtbar. Also, oh.
Wer ist am anstrengendsten? Der Franz oder der Matthias?
Dadurch, dass beide so ähnlich sind, sind es einfach beide extrem mühsam.
Ja.
Ja, also es ist ganz schlimm.
Vor allem, die haben auch langsam gewohnt, das heißt, sie sind dann wahrscheinlich auf eine ähnliche Art mühsam, oder? Auf
die sind
eine
schon,
unterschiedliche?
Na, schon unterschiedliche Art, das sind schon so ein mühsames Couple.
Okay.
Jetzt was auseinander.
Sind sie wirklich so?
Nein, jetzt einmal Real Talk, die sind extrem cool. Also es gibt immer wieder so Streitereien, wir kennen uns jetzt auch schon sehr lang.
Ja.
Aber das ist nie so, wo man sich denkt, boah, die nerven mir jetzt extrem. Ja. Sondern eigentlich ist das meistens was, wo man dann drüber reden kann. Mhm. Und ja, das ist schon schön. Also ich kenne zwar andere Bands, da haben wir immer so ein Check-in vor der Probe. Mhm. Wo wir einfach reden, wie es uns geht und so und was wir machen wollen und was wir halt mitbringen sozusagen in den Tag, was voll cool ist.
Damit nicht drei Leute mit unterschiedlichen Erwartungen in die Session reingehen und
genau,
dann,
genau, das macht halt total Sinn.
Sind.
Weil wir sind halt da zu fünft,
ja.
Da sind halt einfach viel mehr verschiedene Menschen dabei natürlich. Die mit
zu fünft?
Also mit der anderen Band jetzt.
Also, genau. in einer anderen Band, wo du spielst auch.
Genau.
Da macht sie das auch so.
Da machen wir das so. Und mit den Apps brauchen wir das eigentlich gar nicht wirklich, weil sie das von selbst ergibt.
Mhm.
Und wenn wir jetzt merken, es geht dann schlecht, dann ist man bei der Probe immer nur am Quatschen oder so. Und
ja.
Das ist eigentlich ganz cool. Und wir spüren sie schon recht gut. Das ist dann schon sehr fein.
Ja, es macht ja Sinn, wenn man doch viel Zeit dann miteinander verbringt.
Ja, voll. Mhm. Also eben, wenn man jetzt auf Tour ist oder so, dann muss man sich ja gut verstehen. Mhm. Ich habe mir gehört, dass, ich glaube, wer war das? Ich glaube, Queen haben im Rider stehen, dass unbedingt in unterschiedliche Hotels untergebracht werden wollen.
Okay.
Wenn sie die alle so hassen.
Also vielleicht nicht mal unterschiedliche Zimmer, sondern ja, genau. Man will sie nicht mal in der Lobby treffen.
Also ich weiß jetzt nicht, ob es Queen war, aber ja. Vielleicht andere Band, aber bei uns ist das nicht notwendig, wir haben also Airbnb.
Ja. Und wenn ihr streitet, worum geht's dann?
Wenn wir streiten, geht es glaube ich meistens darum, wie Sachen passieren. Also zum Beispiel, wie Sachen jetzt released werden.
Weil das manche Datum?
Nein, das gar nicht. Das ist dann meistens, das muss eh schon vorher irgendwie mit Label ausgemacht werden und mit dem Vertrieb. Aber halt so macht man jetzt irgendeine Werbeoffensive davor, die Reels und so. Und wir haben jetzt alle drei nicht wirklich Bock drauf und dann... dann wird der eine das machen und der andere sagt, ich hab keine Lust auf das, scheiß drauf. Und dann sagt einer wieder, ja, probieren wir es halt, weil mehr schaden kann es nicht. Ja, aber solche Sachen.
Das habe ich, glaube ich, mit fast allen Bands besprochen, die bis jetzt da waren, dieser Zwang irgendwie so Content zu machen auch.
Ja, ich habe es gehört, beim Yves habe ich es lustig gefunden.
Von Mother's Cake.
Mother's Cake.
Ja, ich glaube, der hat sich dann gar nicht so schwer getan. Gell, der lässt einfach Kamera laufen und macht irgendwas, was ihm gerade einfällt und dann ist das halt der Content für
voll, er macht es halt so.
Ja.
Aber es ist schon so ein wichtiges Ding.
Warte, wir müssen ihn aufmachen. Oh. Ah ja, geschafft, sehr gut.
Jetzt haben wir unser Lieblingsthema angekommen.
Und zwar?
Social Media.
Social Media.
Ja.
Perfekt. Ich war nur ein bisschen länger am Globleben.
Wir müssen auch nicht länger drüber reden. Ich habe gerade gehört, dass es für euch auch eher so ein Mittel zum Zweck und muss man halt auch so ein bisschen machen.
Ja.
So geht es den meisten Bands, glaube ich.
Also ich glaube, wenn du es nicht gern machen willst, dann bring es ein Null, weil dann bist du nicht authentisch. Und das merkt man ja. Also es gibt dann Leute, die voll Bock drauf haben. Und dann ist es irgendwie auch cool. Und es ist auch, finde ich, eine lässige Art, mit Fans oder Freunden da in Kontakt zu treten. Aber nur mit irgendwas zu promoten, das ist halt notwendig, aber es macht null Spaß eigentlich bei uns. Meistens. Manchmal ist schon lustig, aber
muss der richtige Moment doch irgendwie sein.
Muss passen irgendwie.
Okay, und da wird auch oft dann diskutiert, ob das jetzt wirklich notwendig ist oder.
Ja, es ist immer bei uns so, oder zumindest, wenn es um so TikToks geht, dann sagen wir, probieren wir es halt, schauen wir, was es bringt. Und die anderen, kein Bock. Und so.
Na gut, wir wollten über Lieblingssongs reden, also als Anspieltipp für alle, die zuhören und das Album noch nicht gehört haben.
Hast du schon
gesagt? Nein, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ich drücke mir ein bisschen davor. Aber
okay. Ja, ich glaube, mein Lieblingssong ist All You Do Is Work. Ziemlich sicher. Warum? Ich weiß nicht, der hat irgendwie verkörpert, finde ich, sehr gut das, was wir sind.
Was so. Seid ihr?
Slacker.
Ja.
Was Arbeit nervt.
Ja, ich finde auch, dass das Work cool ist, einfach weil er geil klingt. Also er klingt, finde ich, cool und die Message ist auch so, dass man halt nicht einfach nur immer hackeln muss. Also schon Arbeit ist, finde ich, ein wichtiges Ding und kann auch cool sein. Also es ist jetzt nicht so, dass Arbeit scheiße ist, aber so Leute, die dann irgendwie die ganze Zeit nur im Büro sitzen und 9-to-5 in irgendeinem Bildschirm klotzen und das nicht wirklich Sinn macht für die, das ist halt scheiße. So. Oder das kann nicht gefährlich sein, glaube ich, für einen. Und in dem Song, da wird das halt behandelt auf einem Ort, wo man sagt, hey, es gibt nur andere Sachen wie einen Job. Und das ist halt das, warum ich den Song irgendwie cool finde, mit so einem gewissen Sarkasmus drinnen in die Lyrics. Das finde ich eigentlich sehr gelungen. Jetzt habe ich da aber deinen Input weg.
Ja, nein, ich habe es gar nicht, textlich gar nicht so. Eher vom Sound her ist das irgendwie der beim Live-Spielen am meisten Spaß macht irgendwie. Weil es am Schluss dann auch nochmal so richtig abgeht. Also da ist irgendwie alles dabei, was man so braucht.
All you do is work. Ist bei dir eingeloggt.
Genau.
Okay, was sagst du, Stefan?
Ich muss jetzt was anderes sagen wie Work.
Das wäre jetzt cheap, ja.
Jetzt cheap,
ich auch.
Genau deswegen, aus dieselben Gründen wie der Matthias.
Soll ich dir die Tracklist aufmachen oder weißt du es auswendig?
Ich glaube, ich weiß es auswendig. Bis auf A2 Nummern. Ich finde Kicking Habits, der macht so Bock, weil auch am Album gibt es ja dieses Intermezzo davor, das ja dann direkt in den Song einleitet und das ist so mega langsam und zart eigentlich und dann geht es aber voll los. Und was da vor allem die Verena draus gemacht hat, finde ich einfach super geile, poppige Nummer. Also klingt cool, macht da einfach Fun und das Videoshooten war auch lustig. Das war eigentlich ein schöner Tag. Coole Erinnerungen an den Song auf jeden Fall.
Schön. Ja, ja, ist auch gefallen. Schnell, Upbeat und ich finde auch, das Intermezzo fließt so sehr gut dann, also kommt sehr gut am Album.
Ja.
Ich habe heute hat mir Faster sehr gut gefallen beim Durchhören.
Oh, das wäre, glaube ich, sogar ein Franz-Tipp, glaube ich, hat er mal gesagt.
Ja? Ja. Na schau, ich bin jetzt der Franz. Faster, worum ging es da nochmal?
Inhaltlich.
So, um die Liebe?
Ja, es ist sehr so? Ein... Also du müsstest deinen Franz fragen. Aber ich glaube nicht, dass das so ein Song ist mit einer komplett klaren Message.
Okay, ich bin bei einer Song, Liebeslied irgendwie, aber ich weiß nicht mehr,
drüber
ich habe die Lyrics nicht mehr im Kopf.
Ja.
Es geht sicher um eine andere Person und die Beziehung zu der Person. Und ich glaube, die kennen sich schon lang. Ich weiß nicht mehr genau, was der Franz da gehabt hat, aber...
Klassischer Love-Song ist es nicht. Das ist da die... Kann man, glaube ich, sagen.
Ich glaube, es ist ein bisschen ein Streit fast oder irgendeine offene, offene Auseinandersetzung zwischen diesen zwei Personen. So habe ich das im Kopf.
Wie ist nochmal die Line mit Faster? Was soll schneller sein? Warte mal kurz.
I think my heart speed beats faster.
Ja, genau. I think my heart is beating faster. Okay, nicht unbedingt vor Liebe, sondern so Anger vielleicht.
Ja.
Naja, dann müssen wir nächstes Mal... Wäre es halt cool, wenn man Franz auch
ein Briefing zugeben.
Der soll dann einmal alleine vorbeikommen.
Ja, genau. Ja, voll. Die Lücken füllen einfach, die jetzt offen geblieben sind. Na cool.
Das kannst du eh einschneiden.
Wie geht es jetzt weiter für euch? Also ihr spielt jetzt einmal eine Bulgarien-Tour. Dann wollt ihr vielleicht auf eine EP oder ein Album, aber auf jeden Fall mal irgendwie eine Single.
Genau.
Die ihr versucht es anders aufzunehmen. Mal.
Genau, das ist jetzt, was jetzt auch gerade schon ein bisschen so im Entstehen ist, wo wir schon ein bisschen probiert haben. Und ja, wenn da das Ergebnis cool ist, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir die Single vielleicht einfach mal so komplett alleinig stehend einfach mal releasen und schauen, was passiert damit. Aber ja, in erster Linie, ich glaube schon, dass wir nur einiges vorhaben. Und jetzt war auch mal der Gedanke, dass wir einfach jetzt mehr Songs schreiben. Irgendwie an erster Stelle, glaube ich. Und auch da, glaube ich, mal ein bisschen neue Songwriting-Prozesse ausprobieren auch. Weil ja, nachdem es irgendwie so unterschiedlich ist und einige Lieder schon so alt sind und jetzt einfach irgendwie einen schönen Weg finden, so wie es irgendwie für alle gut passt, dass da was Cooles entsteht. Dass man ein bisschen einen Flow, eine Routine reinkriegt in das Ganze. Ja. Also längerfristig glaube ich schon, EP-Album ist das zu. Aber jetzt einmal, glaube ich, viel mehr ausprobieren, einfach.
Voll. Wir sind jetzt in einer kleinen, oder 2025 ist bei uns einiges neu. Wir haben jetzt einen neuen Proberaum, das Album ist heraus und wir wollen ein paar neue Songs schreiben. Und ja, voll, ein bisschen aktueller werden. Vielleicht einmal die Inhalte von den Songs. Schauen, was passiert.
Also mal so auf die neue Situation eingrooven und auch so Zeit nehmen zum Schauen, wo geht es überhaupt als nächstes hin, bevor man sich schon irgendwie festlegt.
Genau, ich möchte auf jeden Fall nicht irgendwie so schnell irgendwie in das nächste gleich rein und dann ist man vielleicht irgendwie nicht so happy damit. Genau.
Okay.
Einfach wieder mal
auschecken.
Auschecken, ja.
Passt.
Für was überlegen.
Matthias und Stefan von NEPS. Vielen Dank fürs Vorbeischauen, hat mich sehr gefreut.
Ja, danke vielmals fürs Einladen.
Einladung, ja.